Schön es wäre, jetzt auch zu sprechen über das Evangelium, das wir gerade gehört haben, von dieser brennenden Liebe Gott, der uns so sehr geliebt hat, dass er seinen Sohn geschickt hat, uns zu retten. So möchte ich doch heute die zweite Predigt halten in der Reihe unserer drei Predigten zum Thema Herr, lehre mich beten, Herr, lehre uns beten. Dieser Ruf, den die Apostel, diese Bitte, den diese Apostel an Jesus gestellt hatten. Vergangene Woche war das Thema ganz grob gefasst, was ist Beten? Und am Schluss hatte ich den Gedanken genannt, wie Teresa von Avila, die große Teresa aus Spanien, wie sie Gebet beschreibt, nämlich als Zusammensein und Sprechen mit Gott wie mit einem Freund. Heute möchte ich ein wenig etwas sagen vielleicht zu der Überschrift, wie geht das Beten? Und da werde ich sowohl von mir selbst erzählen, als auch von anderen ein wenig Beispiele und Anekdoten sozusagen, an denen vielleicht manches deutlich werden kann. Das erste Beispiel habe ich schon kurz erwähnt, Jesus selbst, der für die Jünger das Beispiel des Betens ist und bleibend natürlich auch für uns. Jesus, der Betende. Es gibt erstaunlich wenig Darstellungen in der Kunstgeschichte von Jesus, der betet. Wir kennen einige Darstellungen, wie er im Garten Gethsemane betet, in einer Nacht der Seele, wo er nichts spürt von der Gegenwart Gottes, ja sogar den Psalm 22 anspricht, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ein Gebet Jesu, eine besondere Art des Betens, aber auch das ist Beten. Die Jünger aber bitten Jesus, Herr, lehre uns beten, wenn sie ihn kommen haben sehen vom Gebet, in der Nacht oft, manchmal eine ganze Nacht hindurch, in der Jesus gebetet hat, oft auf einem Berg, zurückgezogen auf jeden Fall, in der Stille, dort, wo er für sich war und bei Gott sein konnte. Wenn man jemanden sieht, der so betet, das ist schon ansteckend. Da möchte man selber beten lernen. Und ich glaube, damit wir beten, braucht es, dass wir, und auch beten lernen, braucht es wie eine Sehnsucht zu beten. Die Jünger hatten sie, weil sie Jesus beten gesehen haben. Und als sie ihn bitten, Herr, lehre uns beten, gibt er ihnen ein Gebet, das Vaterunser, das wir bis heute beten. Ich möchte aber mit einem anderen Gedanken fortfahren. Für mich selbst war es so, dass ich einmal Exerzitien gemacht hatte während der Bundeswehrzeit. Ich bin nicht sicher, dass das Anliegen für mich vor allem war, ein frommes Anliegen, zum Beten zu kommen oder diese Exerzitien zu machen, oder ob es mehr war, dass ich ein paar Tage Bundeswehr schwänzen kann, weil man dafür Sonderurlaub bekommen hat. Wie dem auch sei, der Herrgott hat das Seine getan. Und was ich von diesen, es waren 4 oder 5 Tage, bis heute in Erinnerung habe, sind kaum Worte, die da in Vorträgen gesprochen worden sind, sondern vor allem, wie ich den, es war ein Pfarrer, der dort die Exerzitien gehalten hat, wie ich ihn beim Beten gesehen habe. Es waren Augenblicke jeden Tag, wo das Allerheiligste auf dem Altar ausgesetzt war und man ganz in der Stille zum Gebet kommen konnte. Für mich damals eine ganz ungewohnte Form des Betens. Und ich habe den Pfarrer dort gesehen, von hinten. Und habe irgendwie gemerkt, da ist etwas zwischen ihm und Jesus in der Eucharistie. Ich habe gemerkt, da ist eine Beziehung. Und das ist vielleicht das Innigste oder das Wichtigste, was man vom Gebet sagen kann. Es ist Beziehung. Teresa von Avila sagt, reden wie mit einem Freund, zusammen sein mit Gott. Und eine Beziehung ist immer auch eine Geschichte der Beziehung. Eine Beziehung, die sich dann fortsetzt, die immer neu wird, immer stärker wird, die wächst über das Leben hin, dass eine Freundschaft daraus wird, dass eine Liebe daraus wird, dass eine Verlässlichkeit daraus wird. Beten, Beziehung und Beziehungsgeschichte. Diesen Pfarrer dort so zu sehen, hat mir einen Durst gegeben, der mich von da an sehr bewegt hatte. Ich habe dann angefangen, das Gebet neu zu suchen, das ich ein wenig vergessen hatte, möchte ich fast sagen. Am Sonntag war ich wohl in der Kirche, aber sehr viel mehr war an Gebet bei mir nicht zu erleben. Habe dann angefangen, vor allem am Abend zu beten, gesucht, was kann man beten, und habe im Gotteslob das Abendgebet der Kirche, die Komplett, wie sie genannt wird, gefunden und habe mit dieser Komplett neu angefangen, abends ein ein Gebet zu suchen und zu finden. Aber wie das dann oft so ist und vielleicht vielen eben von uns geht, man spürt nicht recht viel immer. Manches Mal spürt man gar nichts, man weiß nicht recht, wie ist es denn nun? Und in diesem Nichterleben der Gegenwart Gottes ist in mir die Sehnsucht gewachsen, ich möchte sagen, nicht nach einem intensiven Gebetserleben, sondern nach einem wirklichen Leben mit Gott. Vielleicht gerade dadurch, dass ich ihn nicht so gefunden habe, zunächst einmal, wie ich das mir gewünscht hatte, wurde diese Sehnsucht stärker, Gott zu suchen. Und wie ich später auch einmal gehört habe, haben die Mönche, die Einsiedler am Anfang der Kirchengeschichte, die sich dann zu Mönchen zusammengefunden haben, zu Klöstern, hatten als Motiv Gott suchen, querere Deum, die Suche nach Gott. Das Motiv zum Beten ist diese Suche nach Gott. Ich möchte mit Gott leben. Und so war für mich dann, damals als Jugendlicher eben oder als junger Mann, war die Frage oder die Beobachtung, ich glaube ja schon, dass es Gott gibt, so habe ich mir gedacht, aber ist er wirklich so in meinem Leben, dass mein Leben dadurch anders wird? Lebe ich anders, weil Gott bei mir ist? Bin ich ihm so nahe gekommen? Ist er mir so nahe gekommen? Und es ist eine Sehnsucht geworden, Gott zu begegnen oder sagen wir es noch tiefer, mit Gott zu leben, in einer anderen Weise als bisher, in einer wesentlicheren, existenzielleren Weise, mit Gott zu leben. Und in dieser Sehnsucht wiederum war dann mein abendliches Gebet, manches Mal auch das Vaterunser, das ich gebetet habe, und immer die Suche, wo ist er denn? Wie kann ich mit ihm leben? Ich bin daraufhin dann einen ganzen Monat nach Andechs gegangen, ins Kloster, um sozusagen Gott die Gelegenheit zu geben, dass er zu mir spricht, dass er mich anrührt. In dieser Zeit kann ich nicht sagen, im Rückblick kann ich nicht sagen, das sind besondere innige Erlebnisse gewesen, aber ich glaube, gerade das war gut. Eine Gewohnheit des Gebetes, in die ich dort gefunden habe. Auch ein ganz nüchternes Gebet der Mönche dort in Andechs, die ja im Kloster, ich weiß nicht, ob Sie es einmal miterlebt haben, im Tonus Rectus beten. Das heißt, die Psalmen beten auf einen Ton, nicht mit normaler Sprachmelodie, sondern in einem Ton, auch nicht gesungen, wie das in St. Ottilien oft der Fall ist. Und gerade dieses ganz Nüchterne hat mir geholfen, irgendwie ruhig zu werden und frei zu werden. Und das ist etwas, was uns beim Gebet ja auch oft hindert, diese Unruhe. Wer kennt das nicht? Man ist ganz unruhig und kann sich gar nicht sammeln zum Gebet. Man hat den Eindruck, ich bin überall in Gedanken zerstreut, nur bei mir bin ich nicht. Und Gott will doch bei mir begegnen. Deswegen auch die Messe, die ja eine gewisse Dauer hat. Und vielleicht erleben Sie das auch so, am Ende ist man ruhiger, anders bei sich. Die Gedanken, die einem wie zerrissen haben vielleicht manches Mal, sie sind ruhiger geworden. Man ist mehr bei Gott. Und so brauchen wir beim Gebet auch das Ruhigwerden. Wir brauchen ein wenig Zeit. Wir brauchen auch Umstände, die uns helfen, ruhiger zu werden. Das mag die Kirche sein, in die wir kommen und merken, hier trete ich ein in einen Raum, der ein Raum für das Gebet ist, in der Gott in besonderer Weise mir begegnen möchte. Auch gegenwärtig im Allerheiligsten, im Tabernakel in besonderer Weise. Aber auch gegenwärtig möchte ich sagen, gerade hier in St. Vitus scheint mir das besonders erlebbar, durch das Gespür, wie viele Generationen über Jahrhunderte hier an diesem Ort mit Gott gesprochen haben, ihre Sorgen vor Gott hingetragen haben. Als wenn sie ihr Vertrauen, das Vertrauen all der Menschen vor uns auch trägt, wenn wir hierher kommen, dass wir ruhig werden können, bei Gott sein können. Still werden bei Gott. Der Raum kann helfen, die Kirche, zu Hause einen Ort zu haben, wo nicht alles umeinand fliegt, wo vielleicht eben ein Kreuz, eine Ikone ist und sonst Ruhe für die Augen, wo es angenehm ist, wo es schön ist, wo man gerne hingeht. Ein Ort, ein Hausaltar könnten wir sagen, ein Herrgottswinkel, wo wir uns gerne und einfach, natürlich und leicht Gott gegenüber, ja Gott uns öffnen können. Wir brauchen Ruhe, ruhig werden. Manchmal ist es vergönnt, längere Zeit dafür zu haben. Ich habe einen ganzen Monat damals Zeit gehabt. Manchmal sind es nur Augenblicke und Minuten. Ruhig werden, um bei Gott zu sein. dann geht es vielleicht manchmal uns auch so, dass wir in dieser Ruhe so ruhig werden, dass wir sogar einschlafen. Wir berichten, dass manchmal Menschen, die, auch wenn sie krank sind oder wenn die Gesundheit nicht so mitspielt, wenn man so schwächer sich fühlt, dass man dann zum Beten möchte und man merkt, man schläft ein. Ich möchte nicht allzu viel von mir erzählen, aber doch noch eine Anekdote. Im Priesterseminar hatte ich so eben die Gewohnheit, dann auch in der Kapelle immer zu beten, eine Zeit des stillen Gebetes dort zu haben. Und vor allem vor den Prüfungen, wenn das war bei mir so, weil ich dann vor allem am Ende immer viel zu lernen hatte, ich dann auch weniger zum Schlafen gekommen bin, war ich da recht müde und bin manches Mal eingeschlafen. Und es war mir nicht recht. Ich habe mir gedacht, es ist nicht gut. Nachts soll man schlafen, nachts konnte ich dann wohl weniger gut schlafen. Bis ich dann mal mit meiner Mutter ihr das so nebenher so erzählt hatte, dass ich da immer einschlafe beim Gebet. Und dann hat sie mir gesagt, einen Satz, den ich für sehr weise halte, der mir bis heute hilft, vielleicht war das ganz gut so. Vielleicht bist du dort eingeschlafen, weil du es nachts nicht konntest. Vielleicht bist du dort eingeschlafen, weil Gott dir Frieden gegeben hat, sodass du ganz ruhig werden konntest, sogar einschlafen konntest. Ich erzähle diese Anekdote, um Mut zu machen, wir müssen nicht immer ganz so beten, wie wir es uns gerade denken. Vielleicht ist manches Mal sogar ein solcher Friede uns gegeben im Gebet, dass es recht ist, dass wir, ich möchte sagen, in den Armen Gottes oder auch in den Armen der Mutter Gottes einschlafen. Auch das darf sein. Zum Frieden kommen, zur Ruhe kommen, vielleicht sogar dabei auch einschlafen. Das sollte nicht geplant sein, natürlich, das Einschlafen, aber es darf auch sein. Ich möchte eine weitere Anekdote erzählen vom heiligen Franziskus, der ja ein großer, großer Beter war und durch sein Gebet viele Menschen angezogen, angelockt hat. Er war zu Gast bei einem Mann, er war damals schon recht bekannt und berühmt, und der Gastgeber war neugierig, wie betet Franziskus. Er hatte gehört, Franziskus betet in der Nacht, ja manchmal ganze Nächte hindurch. Und so hat er, wie es damals üblich war, den Gast in sein eigenes Zimmer eingeladen. Der Gastgeber stellt sich schlafend. Franziskus hat scheinbar gewartet. Und als Franziskus wohl meint, der Gastgeber schläft, steht er auf. Wahrscheinlich hat er sich hingekniet, wie auch immer. Und fängt an, das Vaterunser zu beten. Und er fängt an und betet das erste Wort, Pater, auf Deutsch Vater. Und weiter kommt er nicht. Die ganze Nacht bleibt er bei diesem ersten Wort des Vaterunsers. Sein Gastgeber konnte auch nicht schlafen. Er war angerührt und war zutiefst gerührt, erschüttert von diesem einen Wort, das Franziskus betet, wohl immer wiederholt hat, indem er, ich möchte fast sagen, wie hängen blieb, Vater. Und am Morgen haben sich beide wieder schlafend gestellt, haben beide so getan, als wenn sie aufwachen. Und von da an war sein Gastgeber einer, der mit ihm gezogen ist. Einer seiner ersten Mitbrüder ist er geworden, weil er gesehen hat oder erlebt hat, wie Franziskus betet, das Vaterunser, das Jesus den Aposteln gegeben hat, als auch sie beten lernen wollten. Das Vaterunser, eines der schönsten Gebete, das wir haben. Und doch, es geht nicht darum, dass man es perfekt betet, dass man es ganz schafft. Auch der Rosenkranz, ein wunderbares Gebet. Es geht nicht darum, dass man alles schafft, was man sich vorgenommen hat, wenn es der Herrgott anders gibt. Dass wir einschlafen, wie es bei mir der Fall gewesen ist. Oder wie Franziskus, dass er beim ersten Wort die ganze Nacht geblieben ist. Wie es der Geist gibt, der Geist hilft uns zu beten. Und immer wenn wir wirklich beten, wenn wir wirklich beten wollen, dann ist der Heilige Geist auch da und hilft uns zu beten. Ich möchte noch eine weitere Form des Gebetes erwähnen, die vielleicht ein wenig erstaunlich klingen mag. Im Brief an die Römer im 8. Kapitel schreibt der heilige Paulus, dass wir manches Mal nicht recht wissen, worum wir beten, in rechter Weise beten sollen. Wir sehen vielleicht Not, aber wir wissen nicht, Herrgott, worum soll ich denn jetzt beten? Wie kann ich beten? Und dann schreibt Paulus, dann tritt der Geist mit unaussprechlichem Seufzen in unserer Seele im Gebet ein. Und das klingt nach einem ganz großen und außergewöhnlichen Ereignis. Es kann aber auch ganz einfach sein. Vielleicht geht es Ihnen manchmal so, da ist eine Not Und wir wissen nicht, wie können wir helfen, und wir seufzen zu Gott hin. Und wir bitten Gott, Herr Gott, hilf. Manchmal in Worten, manchmal nur in einem Aufseufzen der Seele zu Gott hin. Manches Mal ganz bewusst zu Gott, manches Mal vielleicht auch nur im Nachhinein, dass ich mir denke, ja, ich glaube, das war ein Seufzen, das Gott gehört hat, zu Gott hin. Und so kann auch so ein Seufzen der Seele, ein Wunsch der Seele, ein ganz einfaches, ein ganz tiefes Gebet sein. Ich glaube, dass manchen das Gebet auch in dieser Weise gegeben ist, dass wir so ein Seufzen erleben, ein Seufzen des Gebetes, das voller Hoffnung ist, weil es auf Gott gerichtet ist. Ein Seufzen, das von manchen russischen Heiligen auch beschrieben wird, den Starezen, dass wir in unserer Seele Raum geben, dass Gott, dass der Geist Gottes, dass Jesus selbst mit uns hofft und sehnt. Ganz einfach darf das sein, so ein Seufzen der Seele. Wenn wir manches Mal sagen, oh je, dann ist das eigentlich das Wort, in das das auch hineingebettet sein kann, dieses Seufzen der Seele. Je heißt Jesus. Oder auch die Kurzform im Alten Testament manchmal genutzt wird für Yahweh. Auch der Name Jesus beinhaltet ja je diese Kurzform Gottes und Shua, Gott rettet. O je, o Jesus, o Gott. Dieses kurze Gebet könnte ein Stoßgebet sein, das nicht wie ein Ruf der Verzweiflung gemeint ist, wie wir es heute in unserem Sprachgebrauch ja oft nehmen, sondern als das, was es ursprünglich war. Ein Gebet des Vertrauens, o Jesus, des Anvertrauens, des Mitleidens mit einer Situation, mit Jesus, o je. Ein Stoßgebet, ein Seufzen im Gebet. Ich habe ein wenig gesprochen von der Sehnsucht zu beten, von der Motivation, von dem, was uns antreibt, zu beten und beten zu lernen, beten einzuüben. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir zu dieser Motivation immer neu zurückkehren. Letztlich ist die Motivation, ich möchte mit Gott leben. Oder noch tiefer vielleicht gesagt, wenn es für Sie so zutrifft, dürfen Sie es auch so denken, ich möchte Jesus lieben. Und diese Liebe zu Jesus, die ja das christliche Leben eigentlich ausmacht, ist etwas, das uns geschenkt wird in erstaunlicher Weise. In unendlich vielfältiger Weise. Es mag sein, dass diese Liebe in unser Leben einbricht wie ein Erleben des Verliebtseins. Und dann ist es geschenkt und wunderbar und wir dürfen es annehmen. Es mag sein, dass diese Liebe in unser Leben eintritt ganz seicht wie der Tau, so heißt es in einem Psalm einmal. Ganz unerwartet und ganz unscheinbar, scheinbar, unscheinbar wie der Tau. Das Laub oder die Wiese benetzt, so tritt die Gnade Gottes, die Beziehung zu Gott in mein Leben ein. Stück für Stück, immer mehr. Sodass ich gar nicht sagen kann, das war es, dieser Augenblick oder jener Augenblick, sondern ganz einfach, immer mehr ist es so geworden, dass ich mit Gott lebe. Das bewirkt der Heilige Geist, der sich ausgießen möchte über uns. Und so spricht man auch von der Ausgießung des Heiligen Geistes, die dieses Leben mit Gott, das Leben im Gebet uns schenkt. Und wir dürfen darum bitten, dass Gott uns diesen Geist schenkt, der alles anders macht, der alles macht, dass eine Beziehung zu Gott in uns zu leben beginnt und immer neu belebt wird. Am Pfingsten, wir werden es am Ende der Osterzeit feiern, bitten wir um diesen Geist. Und damals haben die Apostel ihn zum ersten Mal in dieser überwältigenden Weise erlebt. Aber kurz darauf, Pfingsten wird im zweiten Kapitel der Apostelgeschichte beschrieben, im vierten Kapitel schon wieder dasselbe Ereignis, die Ausgießung des Heiligen Geistes, ein Berührtwerden von Gott. Ausgießung des Heiligen Geistes ist nicht einmalig, sondern immer da. Manches Mal im Erleben, manches Mal in einer Art Trockenheit. Sie wissen vielleicht, dass Mutter Teresa, nachdem sie ihren Orden gegründet hat, in eine Trockenheit des Gebetes eingetreten ist, dass sie keinerlei Gespür mehr hatte für die Gegenwart Gottes, keinerlei Freude mehr am Gedanken der Nähe Gottes oder auch des Himmels, wie eine Nacht der Seele. Sie hat es nicht mehr gespürt und doch war er da. Nach anfänglicher Verwirrung hat sie das begriffen. Er ist da, auch in dem Nichtspüren. auch in dem nicht emotionalen Erleben der Gegenwart Gottes, ist er doch da. Und sie wird später sagen, dass diese Erfahrung, diese andauernde Erfahrung, wahrscheinlich wesentlich war, damit der Orden so entstehen konnte. Ein Mitleiden mit denen, die Gott nicht spüren, die Gott fern sind, die nicht glauben können, die weit weg sind von ihm. Eine Armut der Seele, die umso tiefer sich entscheidet für Gott und sagt, ich will dich lieben, ich will dir treu sein, ich will mit dir sein. Es gibt es auch, diese Nacht der Seele. In jedem Leben von uns gibt es sicherlich Momente, die so sind. Bei Mutter Teresa waren es nicht nur Momente, sondern lange, lange Zeit. Vielleicht, man vermutet, bis zu ihrem Sterben hin. Und dann gibt es auch eine ganz erstaunliche Art der Begegnung mit Gott im Gebet, die wir eben als die Absenz Gottes erleben könnten. Jesus hat das durchlebt im Garten Gethsemane. Und ich weiß von Menschen, vielleicht auch unter uns Menschen, die das so erleben. Gott, wo bist du? Warum hast du mich verlassen? Auch das eine ganz erstaunliche Art zu beten und mit Gott sein, zu innerst, zutiefst sogar verbunden zu sein. Gott ist da im Gebet, wie auch immer es ausschaut, welche Art er uns gerade auch schenkt, welche Art auch wir gerade ergreifen. Und so möchte ich zum Schluss dieser Predigt einfach noch den Ratschlag und die Ermutigung mitgeben, zum einen Gott zu suchen, diese Sehnsucht immer wieder neu wach zu rufen in unserem Herzen. Ja Gott, ich will dich suchen, ich will dich lieben, ich will dich lieben lernen, ich will mit dir leben lernen, Tag und Nacht, wie ein Liebender eben, den Liebenden nicht vergisst, auch wenn er vielleicht nicht bewusst gerade an den Geliebten denkt, an den geliebten Partner, an die geliebten Kinder. Der Liebende lebt anders. Diese Motivation in uns immer neu zu suchen und zu wecken. Ja Gott, ich will dich lieben. Ich will mit dir leben. Und zum anderen dann, der zweite Ratschlag, eine Ordnung zu suchen, die sich immer zu ändern darf, aber doch eine Ordnung zu suchen in meinem täglichen Leben, wie ich Zeiten habe, wo ich mit Gott sein kann. Das müssen nicht besonders große Zeiten sein, aber doch treue Zeiten. Immer wieder Zeiten, vielleicht am Abend, wenn ich zu Bett gehe, vielleicht am Morgen, vielleicht am Mittag, wann auch immer und welche Formen auch immer, Bibel lesen, schweigen, Rosenkranz beten, welche Formen auch immer. Aber dass ich darauf achte, diesem Freund, diese freundschaftliche Beziehung zu Gott zu pflegen, indem ich ihm jeden Tag begegne, vielleicht mit wenig Worten, vielleicht im Schweigen, vielleicht lange Zeit, vielleicht kurze Zeit, aber immer wieder, damit die Freundschaft, damit die Liebe zu Gott leben kann. Amen.